Bremen 2 Gesprächszeit.
Superreiche, Millionäre, ja vielleicht sogar Milliardäre, die gibt es auch bei uns in Deutschland, auch wenn hier nicht so besonders gerne über Geld gesprochen wird. Man erkennt sie ja vielleicht sogar an so Statussymbolen wie schnellen Autos, das riesige Haus, die schicke Eigentumswohnung und wenn es ganz dicke kommt, vielleicht sogar noch mit eigener Yacht oder Flugzeug. Und man könnte sie vielleicht auch daran erkennen, dass sie für so manche Aufgabe vertrauensvolles Personal haben, also so Helfer, die so Alltagssachen machen wie einkaufen, kochen, aufräumen, putzen oder auch schon mal die Kinderbetreuung übernehmen und somit einen Großteil des Lebens organisieren und überhaupt erst ermöglichen. Einer dieser helfenden Hände für die Millionäre und Milliardäre ist Daniel Rudolph. Seit über 15 Jahren, ja jetzt wird es ganz altmodisch, ist er Butler. Ein Job, eine Aufgabe, die ihn schon in über 40 Länder gebracht hat. Und er ist mir jetzt zugeschaltet aus Mallorca, wo er sich niedergelassen hat. Hallo und herzlich willkommen in der Gesprächszeit, Daniel Rudolph.
Hallo, das freut mich sehr.
Ist es denn eigentlich richtig, Sie als Butler vorzustellen? Ich meine, das ist so eine Berufsbezeichnung. Wir haben das 21. Jahrhundert, passt das denn noch? Andererseits hat es ja der Hausmeister, also der hat es ja auch schon zum Facility Manager gebracht, also kann man Sie noch als
genau.
Butler ansprechen?
Ja, das wird nicht mehr so benutzt in dem Sinne. Die modernen Wörter sind Lifestyle Manager, die normale in der Butler-Schule zum Beispiel wird Household Manager benutzt oder Butler Administrator.
Okay.
Das sind die zwei neuen Hauptbegriffe.
Ist das so mit die normalste, selbstverständlichste Tätigkeit eigentlich in, wie gesagt, bestimmten Kreisen? Weil man hört ja immer so, es gibt so Stylisten und Chauffeure. Also die Stelle, die Sie machen, die ist sowieso immer besetzt bei Menschen mit dem gewissen Einkommen?
Nicht immer, nein. Es gibt viele, die auch nur eine Haushälterin haben oder einen flexiblen Hausmeister, der mal noch andere Tätigkeiten übernimmt oder man holt sich Personal, dass Freelancer, die ab und zu mal kommen. Das mache ich jetzt zum Beispiel hier auf Mallorca hauptberuflich. Ich arbeite nicht mehr direkt für Familien, ich arbeite als Freelancer. Ich komme bei Familien zwischen 1, 2, 3 Mal die Woche vorbei für 1, 2 Stunden und schaue, dass im Haushalt alles organisiert ist, damit die Schränke ordentlich aufgeräumt sind, die Haushälterin kontrollieren, ob die richtig sauber gemacht hat.
Wie man das wird, also Butler der Superreichen, der Lifestyle-Manager des Millionärs und was es dafür braucht und wie so ein Leben und eine Arbeit ganz konkret ausschaut, die vor allem darin besteht, das Leben anderer angenehmer zu machen und gut zu organisieren. Darüber sprechen wir in dieser Stunde in der Gesprächszeit mit Daniel Rudolph und mein Name ist Maria Hecht. Daniel Rudolph ist heute mein Gast in der Gesprächszeit. Er ist Butler oder, naja, Lifestyle-Manager der Millionäre. Es gibt da noch viele andere Wörter, wir hatten es eben schon. Und hat in dieser Aufgabe in den vergangenen 15 Jahren zahlreiche Superreiche, auch ganze Familien weltweit betreut, möchte ich das mal nennen. Herr Rudolph, wir wollen mal darauf eingehen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind. So Kindermädchen für Erwachsene, haben Sie das mal genannt, zu werden. Denn eigentlich, das kann man nämlich auch über Sie lesen, wollten und waren Sie in erster Linie Koch.
Genau, so bin ich da reingekommen. Ich habe in mehreren Orten auf der Welt als Koch gearbeitet. Meine erste Station war ein Kreuzfahrtschiff. Ich wollte eigentlich nur einmal kurz in die Welt hinaus und nach einer Saison wieder zurückkommen. Und jetzt bin ich schon 16 Jahre unterwegs. Aber zum Glück jetzt seit Dezember auf Mallorca angekommen, nichts mehr mit Reisen.
Das Kochen hat Sie ja schon fasziniert, da waren Sie ein kleiner Junge, aber Ihre Mutter, die wollte das nicht, dass Sie da jetzt auch in der Küche sich austoben oder wahrscheinlich eher was verwüsten. Woher wussten Sie denn eigentlich, dass Sie kochen wollen, können und das auf jeden Fall machen wollen? Haben Sie das dann heimlich geübt oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau. Ja, wenn meine Mama ein Mittagsschläfchen gemacht hat, habe ich mir Waffeln gebacken oder deswegen. Aber meine Mutter wollte nicht, dass ich den Beruf nicht ausführe. Sie wollte nur nicht, dass ich daheim koche und ihre Küche auseinandernehme und alles dreckig mache.
Also Sie dürfen das machen, aber nicht bei ihr.
Genau, sie hat mir auch direkt in meinen Ferien immer mein Praktikum besorgt in Restaurants. Und damit ich mich dort austoben kann.
Und das haben Sie dann auch ganz klassisch erfüllt, also ganz klassische Kochlehre. Und Sie hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Sie sind dann irgendwie ja eigentlich fast eher durch Zufall oder nur mal so kurz zum Schnuppern in die weite Welt hinaus.
Genau, das, das war der Plan. Und dann bin ich hängen geblieben. Bin danach nach Österreich in eine Wintersaison. Ein bisschen in St. Moritz gearbeitet habe. Da habe ich einen Vermittler für Privatjobs kennengelernt. Mhm. Der hat überwiegend Privatköche vermittelt und der hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Privatkoch zu kochen. Ja, und dann hat er mir einen Job bei einer Prinzessin angeboten.
Oh, wow, aber haben Sie denn damals, bevor Sie jetzt zur Prinzessin gekommen sind, wenn man so viel unterwegs ist und kocht, von der internationalen Kochkarriere auch geträumt? Also wenn das so erreichbar schien, zumindest wenn man so viel unterwegs war?
Ich habe unter anderem in Tokio in einem 3-Michelin-Sterne-Restaurant als Koch gearbeitet, in Paris 2 Michelin-Sterne und in London bei Mosimann. Und für mich gab es nichts damals, nichts anderes, und ich konnte mir nichts vorstellen, etwas anderes in Zukunft zu machen als kochen.
Also Sie konnten ja auch richtig
Ja,
was, ne? Sonst wären Sie ja nicht da gelandet,
glaube
wo Sie dann waren.
schon.
Ja.
Ja, ich habe noch meine letzte große Kochposition war bei Dietrich Mateschitz auf seiner Insel auf den Fidschis in Laukala Island. War ich Executive Sous-Chef und hatte noch 34 Köche unter mir.
Es kam dann ja, Sie haben das gerade schon angesprochen, zum ersten ja Privatkochangebot für eine Prinzessin. Und da, wie kam es von dort sozusagen, dass Sie den Weg gegangen sind, dann zum Butler, also zum persönlichen Assistenten des ganzen Lebens ja eigentlich?
Ja, da hat das schon angefangen. Daniel, kümmere dich mal um das. Daniel, hier die Haushälterin, die hat da nicht ordentlich sauber gemacht. Kannst du nachher mal kontrollieren, dass es heute besser ist? Daniel, wo sorgst du mal das? Daniel, kannst du mal den Sohn da hinfahren? Kannst du mal gucken, mit dem Captain auf dem Boot kommunizieren, dass der weiß, wann wir kommen und dass alles vorbereitet ist? Und so hat das schon angefangen und das wurde statt weniger immer mehr.
Und haben Sie sich denn nicht gedacht, mein Gott, ich bin hier Koch und wissen Sie, wo ich da schon war, bei dem und dem Sterne-Restaurant, dass Sie gedacht haben, es ist mir eigentlich ein bisschen zu nieder, vielleicht das eine oder andere dazu machen?
Nein, ich glaube, das war, ist auch daher gekommen, dass die Leute gemerkt haben, ich bin auch flexibel und freue mich auch an anderen Aufgaben und Organisationen. Und das nutzen die Personen dann natürlich gleich aus, die Chefs, wenn die merken, dass jemand Spaß auch an anderen Sachen hat.
Sie haben das ja schon gerade gesagt, Daniel, mach mal dies, Daniel, mach mal das. Das heißt aber auch, als Privatkoch ist man ja mit den Menschen sehr eng zusammen, wenn man für sie tätig ist. Also kommt man denen dann auch wirklich, also lebt man dann richtig so mit denen und hat irgendwo ein
Ja,
Zimmer?
schon. Und man muss, ja, es kommt darauf an. Ich habe, ja, wie gesagt, in vielen Orten der Welt hatte ich unterschiedliche Zimmer und manchmal kriegt man ein Hotel gestellt, manchmal ein Apartment mit 3 Schlafzimmern alleine oder man lebt im Haus in einem ganz kleinen Zimmer. Meistens nicht auf Dauer, aber ja.
Ist das denn eigentlich eine besondere Auszeichnung, wenn man dann von jemandem, der Privatkoch ist? Weil ich meine, es gibt Sterne, die man sicher kochen kann. Man kann irgendwie ein irres Restaurant eröffnen. Aber ist das was Besonderes? Also ist das auch schon so ein Rang höher, wo man dann sagt, ja, und dann werde ich irgendwann ganz berühmt, nur weil ich eben für XY gekocht habe?
Ja, das denke ich schon. Aber vom Kochtechnisch her ist das meistens eine Degradierung, weil die Herrschaften meistens ihre Küche möchten. Die wissen genau, was sie wollen, wie sie das wollen. Und da kann man meistens der Kreativität nicht mehr den freien Lauf lassen und sich groß erweitern. Ist man natürlich eingefahren, aber als Aushängeschild natürlich ich damals für eine Prinzessin gekocht, ein Jahr lang. Das ist natürlich ein Adelstitel in der Kochbranche, wie auch für andere Milliardäre, die oder Celebrities, die bekannt sind.
Ich habe mich so gefragt, man hört ja immer so von so Köchen, dass gerade in der Küche so ein relativ rauer Ton herrscht, so die Hierarchie ist relativ klar. Und der ein oder andere Koch ist auch, ich sage mal, relativ selbstbewusst, ja. Passt das denn ganz gut so zum Diener-Butler sein oder beißt sich
Ja,
das
die
eigentlich?
meisten, ja genau, die meisten Sterneköche können nicht als Privatkoch arbeiten, weil das direkte Feedback von den Herrschaften, man steht in der Küche und da kommt der Kellner rein und sagt, ja, der Gast hat sich beschwert, dann regt man sich auf und ist doch gar nicht so. Aber wenn natürlich die Herrschaften direkt vor einem stehen und sagen, ey, deine Suppe oder dein Fleisch war heute verkocht, musst du nächstes Mal bitte ein bisschen mehr anstrengen, dann so ein direktes Feedback können die meisten nicht direkt verarbeiten und denken dann, koch doch deinen Scheiß alleine und ich gehe. Das habe ich schon sehr oft mitbekommen, dass das so ist. Und deswegen nehmen meistens die Sterneköche, die eine gewisse ja, Arroganz haben, können das nicht ab. Und deswegen würden die auch für 20.000 Euro Gehalt im Monat nicht so einen Job machen.
Was das genau bedeutet, den Alltag, ein Stück des Lebens anderer Menschen zu organisieren, mit ihnen ja dann auch zu leben, wie wir gerade schon gehört haben, darüber sprechen wir gleich weiter mit dem Household Manager oder auch Butler, je nachdem, Daniel Rudolph. In der Gesprächszeit auf Bremen 2 ist heute Daniel Rudolph zu Gast. Er ist Household Manager oder vielleicht auch moderner Butler könnte man das vielleicht nennen, der seit vielen Jahren für die Superreichen dieser Welt arbeitet. Wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen, dass sie auf Umwegen vom Koch zum Butler umgeschult haben oder das geworden sind. Dieser Karriereschritt, der hat sie jetzt selber nicht so überrascht, oder?
Nein, das habe ich eher, ich habe realisiert, dass ich als Privatkoch so nicht weitermachen kann. Also man kann nicht zum Beispiel, ich habe eine Pasta frisch gemacht, da muss man die Ravioli dann, kann man nicht einfach mal zwischendrin aufhören und wenn dann mein Telefon klingelt, ich das abnehmen muss oder die Chefs kommen rein, ja, kümmere dich mal schnell darum und oder hab ein Brot frisch gebacken oder irgendwas auf dem Herd kochen gehabt und jedes Mal das abbrechen und wieder neu anfangen, kostet viel zu viel Zeit. Und dann habe ich mich 2011 dazu entschlossen, Butlerschule zu machen. 8 Jahre, ja doch, war 2012. Mhm. Und da habe ich mich dazu entschlossen, mir das Zertifikat zu holen und ganz mit dem Kochen aufzuhören und nur noch als Butler, Administrator, Household Manager, Lifestyle Manager, Personal Assistant zu arbeiten.
Ist das denn eigentlich so eine Art klassischer Männerberuf?
Nein, ich würde sagen, ein Viertel damals bei meinem Kurs waren Damen. Aber ich kenne viele Familien, die keine Frauen in dieser Position möchten, weil halt auch mal handwerkliche Tätigkeiten, Flexibilität an den Tag gelegt wird oder auch ganz große Autos gefahren werden müssen. Und wenn die Kinder dann im Auto sitzen, hat man dann ein besseres Gefühl, wenn ein Herr, glaube ich, am Steuer sitzt. So habe ich das auch schon gesagt bekommen von verschiedenen Familien, für die ich gearbeitet habe. Oder der Herr läuft mal gerne nackig durchs Haus, wenn er alleine ist und will dann dass eine Frau im Haus ist. Mhm. Habe ich auch schon erlebt. Ja.
Kann denn eigentlich jeder, also Butler sein? Also ganz klassisches Dienertum, da würden ja viele denken, boah, da muss der richtig folgsam sein, vielleicht noch devot. Also muss man sowas mitbringen?
Ja, das Privatleben wird schon eingeschränkt. Ich habe in den letzten Jahren nicht viel Privatleben gehabt, weil man auch die Flexibilität an den Tag legen muss, dass jederzeit das Telefon klingeln kann oder die Chefs sagen, du hast heute Abend frei und dann ändern sie doch die Meinung. Deswegen habe ich mir abends auch immer meinen Abend freigehalten. Ich habe mit Freunden mich verabredet und habe gesagt, du, wenn ich mich ins Telefon gehe oder nicht auftauche oder vorher 5 Minuten oder vorher eine Nachricht schicke, dass ich leider nicht kann, dann ist das so, da kann ich nichts ändern, aber immer vorgewarnt.
Also man muss nicht folgsam oder devot sein, sondern eher bereit, viele, viele Opfer zu
loyal.
Bringen, oder? Loyal.
Ja,
okay.
Loyal. Mhm. Loyal ist eher das bessere Wort. Mhm.
Wie wichtig ist denn dann die Chemie zu dem jeweiligen, Kunden, Auftraggeber? Ich weiß nicht, wie Sie das nennen.
Super wichtig. Ja, zum Beispiel für eine Familie jetzt die letzten 4 Jahre bis Dezember gearbeitet und die haben schon 6 Kandidaten durch, seitdem ich gegangen bin. Keiner hat gepasst. Mhm.
Muss es auch für Sie passen? Ich meine, Sie widmen ja einen Großteil Ihres Lebens.
Natürlich.
Ja.
Und dann weiß man nach 3, 4, 5 Tagen Probearbeiten, ob das in Zukunft gut gehen könnte oder nicht.
Also würde jetzt von Ihnen sozusagen nicht verlangt, dann zwangs zu lächeln für die nächsten, 2, 6 Monate oder so. Würden Sie nicht schaffen, oder?
Na, das ich habe bevor ich letztens für die Familie 4 Jahre gearbeitet habe, habe ich nur als Freelancer gearbeitet und dann kann man einiges ab, wenn man als Freelancer arbeitet und weiß, dass es eine Woche, 2 Wochen, 2 Monate, 3 Monate, dann kann man sich schon besser darauf einstellen und weiß, das ist danach vorbei und dann kann man auch schon mehr ab.
Das lassen wir mal so stehen. Wie sieht denn so Ihr Alltag aus? Also vom Alltag, da haben wir ja gerade so ein bisschen was mitbekommen, wie warte nicht auf mich. Aber ich habe, glaube ich, in einem Interview gelesen, dass Sie schon mal so 12 bis 16 Stunden einfach
machen.
Ja, das
ist normal.
Das ist normal, ja.
7 Tage die Woche und manchmal 3, 4, 5 Wochen am Stück. 12 Stunden ist so Minimum. Und eher schon mal 14, 16 Wochenende natürlich, wenn Gäste da sind und Dinners anstehen und Entertainment, dann sind schon eher bei den 16 Stunden.
Sie gehen ja nun auch viel durchs Haus und gucken, ob alles in Ordnung ist. Was ist Ihnen denn so, wenn Sie so Household Manager sind, am wichtigsten? Also worauf achten Sie am meisten, was jetzt so Räumlichkeiten oder so angeht? Also was muss für Sie immer stimmig sein, sonst wird es schwierig?
Ja, meistens möchten die Familien, dass immer alles also im selben Ort ist. Und das muss man natürlich dann auch einhalten und die Haushälterin darauf hinweisen. Also ich kreiere natürlich auch Household Manuals, wo von allem Bilder sind, vom Shampoo in der Dusche, wie die Zahnbürste zu stehen hat im Putzbecher, wie die Kleiderbügel zu hängen haben, wie die Kleidung gefaltet werden muss.
Führen Sie da ein Buch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ja, das ist so wie eine Gebrauchsanleitung für einen Fernseher, schreibe ich Bücher. Das heißt, wenn morgen die Haushälterin krank ist und die ersetzt wird oder der Fahrer, die Stewardess, weiß, wie die Herrschaften ihren Kaffee wollen, wie der Tisch eingedeckt sein muss, der Fahrer weiß, in welcher Tür welches Wasser sein muss, wo ein Tempopäckchen zu liegen hat, welches Magazin im Auto sein muss, wo die liebsten Restaurants sind, einfach alles, was sie sich vorstellen kann.
Was würde denn passieren, wenn jetzt beispielsweise das Taschentuchpaket nicht im Auto, war glaube ich gerade das Beispiel.
Da würde mein Telefon klingeln.
Ja. Ihr Telefon klingelt.
Der Fahrer denn, ja, natürlich. Warum der Fahrer denn kein Tempo hat.
Das heißt aber auch, was man so ein bisschen raushört, Sie müssen das ja nicht alles selber machen. Sie haben ja auch Ihr Buch zum Gucken, sondern Sie weisen vor allen Dingen andere an, ne?
Genau, das überwiegend. Aber das ist natürlich auch viel Arbeit, das nachzukontrollieren und auch so Haushaltsmenüs im Standard zu halten und aktuell, weil neue Diäten sind oder der Kaffee anders getrunken wird oder die Deko, neue Deko gekauft wurde und die muss jetzt anders da stehen. Der ganze Raum ist verändert worden vom Interieurdesigner, müssen da wieder neue Bilder gemacht werden oder die Kissen liegen nicht mehr so, wie man das gewünscht hat. Jetzt gibt es eine andere Kissenanordnung auf der Couch, weil ein Gast sich beschwert hat, dass das zu bunt wäre oder da gibt es 1000 Möglichkeiten.
Jetzt haben Sie ja schon bei vielen Familien gearbeitet und kommen denen ja sehr nahe. Also wenn ich jetzt an diesen Bilderkatalog und an vielleicht so wahnsinnige Kleinigkeiten oder Details denke, die anderen vielleicht nicht so wichtig sind. Aber Ihre Tätigkeit zeichnet sich ja auch aus durch Vertrauenswürdigkeit und eben natürlich auch Verschwiegenheit und eben, naja, dass Sie halt auch eng sind mit denen. Gibt es denn sowas bei Ihnen wie eine professionelle Nähe?
Ja, das heißt eigentlich, das Sprichwort in dieser Branche ist friendly but not familiar. Den Abstand bewahren und nicht dazu verleiten lassen, wenn man die Person so gut kennt, dann auf die Schulter klopfen oder sich mit dem Freund an den Tisch mitsetzen. Man lässt sich setzen. Daniel, dann setz dich doch mal dazu oder nimm dir doch mal einen Stuhl. Setz dich hin, man bleibt halt stehen, wenn man im Gespräch ist. Wenn man sich auf einmal einfach hinsetzt oder sich zum Beispiel die Herrschaften sitzen am Tisch und man würde sich am Tisch anlehnen, einfach so abstützen und dann kommt man schon wieder in diese... dass man mehr wie ein Freund da ist. Und wie gesagt, man muss einfach eine Distanz bewahren und nicht einfach mal eine Ausnahme machen, weil es ist das, kommt nächstes Mal die Hand auf die Schulter, wenn man zusammen lacht oder man setzt sich automatisch hin. Das ist ziemlich schwer.
Wenn Sie dann das Haus nach 12 oder 16 Stunden verlassen, können Sie das dann so abstreifen?
Und nein, man ist natürlich immer noch dabei. Hat man alles erledigt? Ist für den nächsten Tag alles erledigt? Hat man alles organisiert? Hat man nichts vergessen? Ist die Alarmanlage an? Ja. Hat der Chauffeur das Auto richtig abgestellt?
Na, ich meine vor allen Dingen in die Richtung gehen. Also können Sie diese Selbstdisziplinierung dann ablegen und dann draußen auch wieder so privat Daniel Rudolph sein, der eben doch ganz gerne mal, weiß ich nicht, ob Sie das gerne machen, aber jemanden die Hand auf die Schulter legen?
Natürlich, das ist ja bei Freunden, das kann ich schon. Aber zum Beispiel die Details im Haushalt, die habe ich natürlich zu mir nach Hause genommen. Bei mir steht auch das Shampoo größensortiert mit Label nach vorne in der Dusche und das Parfüm alles in Reihe und Glied und alles ordentlich gefalten und aufgehängt.
Aber Herr Rudolph, ist das auch schon immer so Ihre ganz persönliche Ordnungsvorliebe gewesen oder haben Sie sich einfach angepasst, weil Sie dachten, ich komme sonst durcheinander?
Genau, ja, man hat dieses Auge für Details und das würde mich dann daheim auch fuchsen, wenn das nicht so wäre. Und man braucht ja dieses Auge, man muss das ja sehen, sonst sieht man das nicht und dann wird man immer von den Chefs hingewiesen, guck mal, Daniel, das Kissen, da liegt nicht richtig oder der Bilderrahmen steht nicht in die richtige Richtung. Und so übernimmt man das auch mit nach Hause. Und ich habe mir aber das daheim abgewöhnt, meinen Freunden hinterher zu laufen und wieder alles richtig hinzustellen.
Ja, ich
warte dann, bis die weg sind.
Ja.
Und dann wird alles wieder richtig gemacht.
Würde man Sie denn gerne bei sich übernachten lassen, wenn man jetzt mal irgendwie verreist ist oder dass Sie jetzt mal nicht als Haushaltsmanager und ich guck mal nach der Bude oder so, aber weil es sein könnte, dass wenn man wiederkommt, ist das Shampoo nach Größe oder sonst wie. Und Sie haben Ihr Buch da bei mir zu Hause umgesetzt, weil Sie es nicht ertragen konnten.
Ja, ich glaube, der ein oder andere würde es dir wünschen und der andere, ein oder andere von meinen Freunden ist froh, wenn ich nicht bei denen daheim vorbeikomme und Unordnung sehe oder die wissen, dass ich mir einen Kopf drüber mache und dass es jetzt hier besser sein könnte.
Der Millionärsmanager Daniel Rudolph ist in der Gesprächszeit zu Gast auf Bremen 2. Herr Rudolph, Sie sind ja nicht nur Household Manager, Butler, sondern haben ja auch, also durch Ihre Arbeit, den ganz besonderen Einblick in die Welt der wirklich Superreichen. Was heißt das denn jetzt konkret, superreich? Also das ist ja dann, also wie groß ist das Vermögen? Wie leben Ihre Kunden? Können Sie uns da mal so ein paar Eckpunkte nennen?
Ja, ich würde sagen, superreich fängt ab 1, 2, 3 Millionen an. Es gibt Familien, für die ich gearbeitet habe, die über 20 Wohnsitze haben. Ja, ich habe für Familien gearbeitet, die 3 Flieger haben oder auch ein 737 als Privatjet. Mhm.
Und woher haben Sie eigentlich damals gewusst, ach, das finde ich ganz nett hier, ich fühle mich da wohl? Und hatten Sie da jemals irgendwie Berührungsängste? Ich meine, es gibt ja schon so ein paar Lebenswelten, die einen auch erschlagen können.
Ja, ich würde sagen, zurzeit schockt mich nichts mehr oder kann mich nicht mehr wirklich beeindrucken. Ich habe in einem Haus gearbeitet, das war bei fast 1 Milliarde wert. Ja, zum Beispiel bei der Prinzessin, die hat einen kleinen Flieger gehabt, eine PC-12. Da bin ich das erste Mal im Privatjet mitgeflogen. Da war das damals noch, wow, ein Privatjet. Und ja, wenn man dann in Privatjets mitfliegt, dann irgendwann, wo die eine Global Range haben, die auch 10.000 Meilen packen, ja, dann ist das schon wieder ein anderes Level. Aber damals, als ich jung war, 22, 23, war ich dann zum ersten Mal im Privatjet mitfliegen. Meiner Chefin, das war natürlich das absolute Highlight.
Ja, nutzt sich das, es hörte sich gerade so ein bisschen so an, nutzt sich das denn ab? Also dieses höher, schneller, mehr, besser, Gold, was weiß ich? Also ist das dann irgendwann so, dass man da so gar nicht mehr drauf reagiert?
Würde ich sagen, weil das eine normale Normalität ist. Aber ich habe in den letzten Jahren zum Beispiel immer probiert, nicht mitzufliegen und habe mich immer, ja, ich muss vorausfliegen oder ich muss nachkommen und muss noch hier was erledigen. Hat mal ein Reporter falsch verstanden, der hat gesagt, ich würde lieber bevorzugen, im Commercial zu fliegen, denn mit dem Privatjet, so war das nicht. Es war, lieber fliege ich Commercial als mit meinen Arbeitgebern im Privatjet. Ja. Weil im Privatjet sitze ich mit meinen Chefs in meistens ein oder einen anderen, meistens auch geteilte Kabinen, aber dann bestellt man nicht das Essen, das man haben möchte, dann trinkt man auch keinen Alkohol und man guckt auch kein Fernsehen, man schläft auch nicht.
Ach so, oder, okay.
Weil man, ja, wenn man einschläft beim Sitzen zum Beispiel eine blöde Position wäre und dann müsste der Chef einen sehen oder ja, gibt es viele unangenehme Situationen, die ich nicht möchte und deswegen habe ich mal zu einem Reporter gesagt, ich fliege über einer Commercial-Klasse 10 Stunden im Flieger und habe meine Privatsphäre und kann mir zum Trinken bestellen, was ich möchte und kann einen Film gucken.
Ja, Sie müssen ja auch um jedes Stündchen knapsen, was Sie da bekommen können, ne?
Ja, das sowieso, ja.
Sie haben das vorhin erzählt, dass Sie das erste Mal mit der Prinzessin, ne, das war die Chefin, die Auftraggeberin, die ja auch privat fliegen konnte, sozusagen unterwegs waren.
Ja.
Ist das dann was, wo Sie im Freundes- und Familienkreis so ein bisschen mit angegeben haben, also ich mache hier den
natürlich.
Ja, ja, okay.
Der eine denkt, ich übertreibe oder erzähle irgendwelche Geschichten, um mich zu profilieren und die anderen freuen sich halt für einen mit. Mhm. Ja, und da damals auch die Prinzessin hat ja noch eine Yacht gehabt dann und noch ein Haus in New York und ein riesen Chalet in Gstaad. Und wenn man dann daheim davon erzählt, was man alles erlebt und mitmacht, ja, der eine reagiert so, der andere so.
Ich meine, man kann ein bisschen rumprotzen, aber es gehört einem ja eigentlich nicht, ne? Also man ist halt nur in dieser Welt sozusagen unterwegs. Also.
Genau, ja, das heutzutage erzähle ich nicht. Du, normal fliege ich mit einem Privatjet, irgendjemand, den ich kennenlerne, der mich nicht kennt, würde ich nie machen. Davon habe ich mich komplett abgewunden. Wird ja auch meistens falsch verstanden.
Ja.
Und ja.
Verdient man denn eigentlich dann auch viel als Household Manager der Reichen oder lassen die einen da so gar nicht dran teilhaben? Ich meine, es ist zwar schön, wenn sie da im Drei-Zimmer-Dings wohnen, aber vielleicht haben sie da nichts von.
Ja, aber der Lohn ist schon überdurchschnittlich. Aber man passt sich natürlich auch dem Lebensstil an, der Herrschaften. Und wenn man dann weggeht, trinkt man nicht den billigen Wodka, dann trinkt man schon den besseren Wodka. Oder man bestellt sich eine bessere Flasche Wein, weil natürlich auch der Anspruch da anhebt, wenn man immer den guten Wein von den Chefs mitprobiert oder mal ein Glas angeboten bekommt.
Sie sind also richtig verdorben sozusagen, ja?
Ja? Ja, nein, nicht verdorben, aber man passt sich an und dann nimmt man sich auch eine bessere Wohnung, die ein bisschen mehr kostet und man verdient mehr, aber man gibt auch mehr aus.
Mhm. Haben Sie denn selber auch jemanden, der das ein oder andere für Sie erledigt?
Ich hatte in meiner Wohnung zuvor in Mallorca selbst eine Haushälterin. Das war natürlich auch schwer, mallorquinische Standards. Dame, ich komme hier und leite...
Mit ihren Büchern Häuser. Und ihren Fotos wahrscheinlich.
Das nicht, aber wenn man halt der Haushälterin erstmal beibringen muss, wie man putzt, ist halt natürlich, muss man ein Gefühl für kriegen, wie man das denn vermittelt.
Ja, aber sie wusste wahrscheinlich auch nicht über ihren Background sozusagen Bescheid.
Ja,
oder
genau, das habe ich ja dann irgendwann über mir erzählt, bevor ich sie verbessert habe oder ihr beigebracht habe, wie man das Fenster putzt, richtig, und nicht alles verschmiert.
Das muss man ja auch in einer gewissen Sensibilität kundtun können, ne?
Ja, genau. Mhm. Das auch mit dem Personal. Natürlich hat man zum Beispiel in New York in einem Haushalt hatten wir 7 verschiedene Nationen. Besonders bei Filipinos, die natürlich in Haushalten sehr gefragt sind, weil die sehr hart arbeiten und sehr lange viele Stunden machen, ohne sich zu beschweren. Und besonders die darf man niemals vor anderem Personal auf Fehler hinweisen. Da muss man auf die Seite ziehen und irgendwo in einem Raum das denen sagen, weil ja, die verlieren ihr Gesicht. Das ist in der Mentalität der Filipinos. Und wenn die ihr Gesicht verlieren, ich habe schon eine Messerstecherei gesehen.
Okay.
Also ja, das besonders bei Männern, bei Filipino-Männern kann das ganz schnell nach hinten losgehen.
Sie haben aber auch gerade gesagt, dass die Haushälterin nicht mehr bei Ihnen ist, weil Sie so streng sind oder weil Sie noch nicht dazu gekommen sind?
Ich bin umgezogen und habe eine kleinere Wohnung. Also ich habe immer noch 70 Quadratmeter, aber jetzt probiere ich das selbst zu machen, aber ich bin gerade dabei, wieder mir eine neue zu suchen. Ich wohne jetzt woanders, weil ich doch sehr viel Arbeit habe und werde mir auch wieder eine Haushälterin zulegen.
Wie das Leben eines Butlers konkret aussieht und wieso Daniel Rudolph jetzt auch exklusives Personal vermittelt, dazu gleich mehr auf Bremen 2. Daniel Rudolph, der Millionärsmanager, der Household Manager und ja auch Jobvermittler für ganz besonders exklusives Personal, ist unser Gast auf Bremen 2. Herr Rudolph, wie sieht denn jetzt eigentlich, also Sie haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen, so dass Sie das Leben, also dass Sie so ein eigenes Leben privat eher wenig haben, weil Sie ja vor allen Dingen das Leben anderer organisieren müssen. Also klar, Sie haben wenig Privatleben, aber wie schaut das dann überhaupt noch aus? Oder schlafen Sie dann nur und sind froh, wenn Sie so halbwegs wieder energiegeladen aufwachen?
Das ist öfters auf sehr lange Distanzen vorgekommen. Ja, meisten Fragen, wenn man sich als Butler vorstellt, oh ja, und da musst du mitten in der Nacht dann aufstehen und fragen. Nein, das ist meistens nicht. Die Familien haben ja auch ihr Leben und gehen abends ins Bett und machen morgens wieder auf und brauchen nichts. Es gibt natürlich Middle Eastern Leute oder die im Urlaub sind oder Russen, die mal auch sowas in der Nacht, wenn die zurückkommen, von der Party machen, irgendwelche Leute mitbringen von der Disco oder vom Essen gehen und dann daheim noch Stimmung machen oder eine Party. Und dann in der Beziehung kam das schon öfters vor, dass ich mal nachts
wieder aufstehen muss.
Ja, genau. Aber im normalen Leben bei den Milliardären, Millionären, normalen Familienleben gibt es sowas eher selten.
Ja, aber wenn ich Sie jetzt so nach dem bisschen vorhandenen Privatleben frage, dann ist das für Sie tatsächlich dann nur der Schlaf, ist das richtig?
Ja, es kam oft vor, dass wir wochenlang nicht viel Zeit hatte für irgendwas anderes, mal noch einen kleinen Feierabenddrink irgendwo zum Runterkommen.
Sie haben sich ja vor kurzem, so mit Ende 30, ja endlich mal dann auch niedergelassen, würde ich sagen, und leben jetzt auf Mallorca. Wieso haben Sie sich ausgerechnet diese Insel dafür ausgesucht?
Ich finde, von allem, was ich gesehen habe und wenn man overall alles sieht, Mallorca hat eine prima Infrastruktur, man bekommt alles auf der Insel von der ganzen Welt, egal was man möchte, man bekommt das. Man ist 2 Stunden in jeder Stadt Europas. Am normalen Tag gibt es 650 Starts und Landungen. Man braucht nicht eine Woche warten, um irgendwo hinzufliegen. Es gibt 170 Destinationen, die angeflogen werden.
Wie hat sich denn jetzt die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Also Sie sind ja sehr viel unterwegs gewesen. Das hat sich ja auch auf die Urlaubsinsel besonders stark, also Spanien hatte schon sehr starke Beschränkungen ja ausgewirkt. Haben Sie dann zu Hause gesessen und Shampooflaschen sortiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe viel auf Instagram gemacht, habe Kochkurse gegeben, habe Kurse gegeben, wie man daheim sein Zuhause besser organisiert, wie man einen perfekten Hemd bügelt.
Ja. Sie haben das irgendwo anderweitig ablassen müssen, was Sie ja sonst
im Real tun. Mich haben viele dafür animiert, haben gesagt, hey, ich habe daheim Schuhputzzeug. Weißt du, ob man Schuhe ordentlich putzt, kannst du mal ein Video machen bei Instagram. Mhm. Ja, habe ich alles verwirklicht und ich hatte zum Glück, ich war selbstständig und habe dadurch mein Zuhause verlassen können und meine Tätigkeit ausführen. Angestellte durften nicht, aber die Chefs selbst einer Firma durften ihre Tätigkeit ausführen und dadurch hatte ich auch einigermaßen gute Beschäftigung.
Weil Sie auch auf Mallorca sozusagen Kunden haben, auf deren Haus Sie dann aufpassen oder was haben Sie da konkret getan?
Ja, genau. Ich habe aber auch einen Freund, der eine Firma hat in Interieur, geholfen, seine Aufgaben auszuführen, da seine Angestellten nicht kommen durften. Und er hat mir einen Auftrag geschrieben und dem habe ich dann, der versorgt Yachten und Häuser auch, aber eher mit Lederarbeiten und dem habe ich zum Glück helfen können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn mir jemand vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass ich mal an einer Ledernähmaschine sitze und Lederinterieur nähe, hätte ich ihn ausgelacht. Ja, mit der Pandemie kam das fast täglich dazu.
Aber Sie haben sich ja auch, zumindest konnte ich das nachlesen, so um verwaiste Häuser auf der Insel gekümmert, weil es durfte ja auch nicht jeder dahin und nach dem Rechten sehen.
Naja, verwaiste Häuser, nicht wirklich. Ich habe mich um Häuser gekümmert, weil viele um die Wohnungsbesetzer Angst hatten. Das ist ein Riesenproblem hier. Wenn die mal 3, 4, 5 Tage drin sind, dauert das fast 2 Jahre, bis man die wieder rausbekommt. Und danach kann man natürlich das Haus einmal renovieren.
Jetzt ist ja so ein bisschen mehr Normalität auch auf die Urlaubsinsel eingekehrt. Wie hat sich denn jetzt, also Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind jetzt selbstständig, können sich gerade viele Tätigkeiten ja auch aussuchen oder einfach auch so machen. Aber wie sahen denn jetzt so bei Ihnen die vergangenen Wochen aus, wo man wieder so viel konnte auf Mallorca?
Ja, extrem viel Arbeit, extrem. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass das dieses Jahr noch dazu kommt, aber es hat sich alles zum Positiven entwickelt. Ich habe viele neue Häuser dazu bekommen und viele neue Familien, die mich angeworben haben, für die ich jetzt arbeite. Der Immobilienmarkt ist extrem angeheizt, da natürlich viele realisiert haben, dass das Geld auf dem Konto nicht viel bringt, wenn man das Leben nicht genießen kann. Und deswegen sind die Ferienimmobilien im Luxusbereich sehr gefragt, mehr denn je. Und Mallorca ist auch weltweit, glaube ich, auf Platz 3 für die Nachfragen nach Luxusimmobilien derzeit.
Sie vermitteln ja auch exklusives Personal, also Privatköche, Butler, Chauffeure und auch ein Sleep Consultant. Was tun die denn?
Ja, ein Sleep Consultant ist jemand, der dem Kind beibringt im frühen Alter. Das geht ab 3,5 Monaten, wenn man nicht stillt, durchzuschlafen. Und die Sleep Consultant schaffen innerhalb meistens früheste, glaube ich, 10 Tage bis einen Monat schaffen die, dass ein Kind im Normalfall dann 12 Stunden durchschleift. Und wenn man natürlich, wenn man selbst Kinder hat, weiß man das, wenn man nachts immer aufstehen muss. Mhm. Wenn man ein Kind hat, das auf einmal 12 Stunden durchschläft, das 4, 5 Monate alt ist und 12 Stunden durchschläft, das ist natürlich viel wert.
Also man geht ja dann immer mehr in so eine gewisse Form, ich sag mal Unselbstständigkeit, oder? Je mehr man auslagert und anbietet, an das kann ich noch für dich tun oder da kann ich dir helfen oder damit musst du dich nicht belästigen.
Genau, dieser Standard entwickelt sich, wenn man neureich ist oder dann fängt man eine Haushälterin an, die einmal die Woche kommt. Dann irgendwann sind es 2-mal der Woche, dann hat man noch eine Freundin und dann kommt sie mal irgendwann jeden Tag und dann kauft man sich ein größeres Haus, dann sind wir 2-mal Haushälterin, dann hat man noch Kinder, dann kommt der Nanny dazu, dann kommt der Gatter noch dazu, dann hat man irgendwann keine Lust mehr selbst zu fahren, dann kommt der Chauffeur dazu und und irgendwann schaut man sich um und hat 20 Angestellte.
Ja, und macht den ganzen Tag wahrscheinlich dann eher so nichts, oder?
Man lernt sich selbst zu beschäftigen und ist dann trotzdem noch im Stress, obwohl man keiner Tätigkeit mehr nachgeht.
Okay. Aber gibt es aus Ihrer Lebens- und Arbeitserfahrung heraus eine Tätigkeit, einen Job, eine Aufgabe, die Sie niemals an jemand anders delegieren würden?
Das ist schwer. Ich dachte immer Chauffeur, weil ich immer selbst gerne Auto fahre. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass man abends im Restaurant gerne ein Glas mehr trinkt und nicht mehr fahren darf, Es gibt viele, die sagen, ich hätte niemals Personal oder würde niemals so viel Personal oder eine Nanny haben oder das. Und ich sage jedem, Geld verändert. Nicht sofort, aber auf die Dauer. Und die Standards wachsen und man hat mehr Ansprüche. Und die Leute, die das sagen, das glaube ich nicht.
Gibt es eine Person, von mir ist auch eine ganz normale Person, Prominenten, Reichen oder eben dann doch Adligen, für den Sie unbedingt mal arbeiten wollen würden und warum?
Ich habe selbst schon für mehrere Filmstars gearbeitet und würde jetzt George Clooney vielleicht, wäre.
Ja.
Das wäre noch...
Den haben Sie noch nicht noch, auf der Liste ja, gehabt.
Nein, ich habe andere, andere Schauspieler, die sehr berühmt sind, auf meiner Liste gehabt und ja.
Und warum?
Aber das eher vom Style her, immer gut angezogen, immer klasse. Sieht ja immer umgeben von schönen, guten, wertvollen Sachen, von Luxus in einem sehr hohen Standard. Und ja, ich denke, wär auch attraktiv, weil er ziemlich hohe Ansprüche hat, um mir Attraktivität zur Position zu geben, um das alles umzusetzen als Herausforderung.
Okay, das sind die hohen Standards sozusagen, sind Ihre Hürden, über die Sie dann gerne springen wollen würden, ja?
Ja, genau, okay. Ja, weil ja, sonst wird mein Job zu langweilig, wenn die Familie keine Ansprüche hätte oder ja. nicht hohe Standards erwarten würden, wäre mir ganz schnell langweilig in einem Haushalt.
Über das Leben und Arbeiten als Millionärs- oder auch Household Manager, was man so als moderner Butler auch tut, und das perfekte Luxusleben haben wir gesprochen mit Daniel Rudolf, der sich momentan auf Mallorca befindet. Ich danke Ihnen sehr, Herr Rudolf.
Danke, Frau Hecht. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.
Bremen 2 – Gesprächszeit.